ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Wichtige Medikamente, die bei uns so nicht hätten verkauft werden dürfen. Darum geht es beim Luna-Farm-Prozess. Es war der bisher größte Arzneimittelskandal in Brandenburg, in dessen Zuge auch die damalige Brandenburger Gesundheitsministerin Diana Golze von der Linken 2018 zurücktreten musste. Rund 1,5 Jahre hat der Prozess gegen den Pharma-Großhändler gedauert. Heute ist die Geschäftsführerin der Firma Luna-Farm aus Blankenfelde-Marlow am Landgericht Potsdam zu einer Haftstrafe von 3,5 Jahren verurteilt worden. Unsere Reporterin Sabine Löbrig berichtet.
Rund 1,1 Millionen Euro soll die Unternehmerin mit dem illegalen Medikamentenhandel verdient haben. Wie genau sie damit gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen hat, das erklärte die Richterin heute ausführlich in ihrer Urteilsbegründung. Die Luna-Farm-Geschäftsführerin soll zwischen 2015 und 2018 mit teuren Arzneimitteln, darunter auch mit Krebsmedikamenten, gehandelt haben, die sie von einer Apotheke in Griechenland bezog. Eine Großhandelserlaubnis hatte diese Apotheke nicht, dennoch kamen die Medikamente nach Deutschland, wurden hier umetikettiert und weiterverkauft.
Es geht ja hier um das Inverkehrbringen von Arzneimitteln. Das ist ein Strafnebengebiet letztendlich, also etwas, womit eine Strafkammer nicht tagtäglich zu tun hat. Und es betraf ja hier auch einen recht langen Zeitraum, in dem gehandelt wurde. Und das musste natürlich erst einmal alles in der notwendigen Güte auch aufgeklärt werden,
sagt Gerichtssprecherin Viktoria Sophie Eberlein. Und bezieht sich dabei auch auf die Dokumentenberge und WhatsApp-Chatverläufe, die im Prozess als Beweismittel genutzt wurden. Denn obwohl das Landesgesundheitsamt den Handel 2017 verbot, folgten weitere Lieferungen, diese über Rechnungen eines Großhändlers auf Zypern.
Es ist ja ein Rechtsgebiet, was vorsieht, dass diese Dokumentation und der Vertriebsweg ganz klar nachvollziehbar sein muss, weil es ja auch sensibles Thema, nämlich Medikamente, betrifft. Und das war nach den Feststellungen der Kammer nicht der Fall.
Verschleierte und nicht zulässige Vertriebswege für hochsensible Medikamente. Deswegen auch eine hohe Geldstrafe für den zweiten Angeklagten, einen Rechtsanwalt. Er wurde wegen Beihilfe verurteilt. Die Verteidigung hat bereits angekündigt, in Revision zu gehen. Unklar ist noch, ob und wann es ein Verfahren gegen den dritten Angeklagten geben wird. Bei ihm war aus gesundheitlichen Gründen eine Verhandlungsunfähigkeit festgestellt worden.
Es gab dann ja später diese Berichterstattung durch eine Investigativjournalistin, die festgestellt hat, dass er doch weiterhin auch noch aktiv handelt mit Medikamenten. Das ist uns jetzt auch bekannt, das wurde auch so weitergeleitet. Und wie es dann weitergeht, muss dann die Kammer zu gegebener Zeit nach Abschluss des Verfahrens entscheiden.
Das sagt die Sprecherin des Landgerichts Potsdam in einem Beitrag von Sabine Löbrig. Ein ziemliches Unglück hat sich am Dienstagabend in Frankfurt-Oder ereignet. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist es zu einem Feuer gekommen. Drei Menschen sind durch den Brand gestorben. Robert Schwass fasst das Geschehen für uns zusammen.
Es sind dramatische Szenen, die sich am Dienstagabend in dem fünfgeschossigen Plattenbau im Pflaumenweg in Frankfurt-Oder abgespielt haben. Anwohner der benachbarten Wohnblöcke beobachteten von ihren Balkonen, wie gegen 22 Uhr ein Feuer ausbrach. Der Schock sitzt bei vielen noch tief.
Ich habe hier gestanden, geraucht. Da habe ich nochmal rüber geguckt und habe gesehen, da sind Flammen, die da hochkamen. Da bin ich reingerannt, habe die 112 gewählt. Dann wurde mir bloß gesagt, wurde schon gemeldet, der Brand, und die sind wohl unterwegs.
Das war ein richtiges Inferno, ja. Ich sag ja, also so was Schlimmes habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen.
Als die Feuerwehr kurz danach eintraf, stand die Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Flammen. Dichter Rauch zog durchs Treppenhaus. Anwohner aus den drei oberen Stockwerken mussten von den Einsatzkräften gerettet werden. Dabei zählte jede Minute, schildert Christian Schulz von der Frankfurter Berufsfeuerwehr.
Um diese erstmal so weit rauszubekommen, wurden mehrere Angriffstrupps reingeschickt, um die Leute zu evakuieren, die wirklich noch evakuiert über den Treppenaufgang müssen. Haben uns aber dazu entschieden, auch fast alles über die Drehleiter in diesem Bereich zu machen. Da wurden dann 13 Leute evakuiert.
Für drei Menschen aber kam jede Hilfe zu spät. Zwei Frauen wurden leblos im Treppenhaus aufgefunden, eine weitere Person in der ausgebrannten Wohnung. Laut Nachbarn habe in der Wohnung ein älteres Ehepaar gewohnt, doch laut Polizei sei die Identität der Verstorbenen noch nicht abschließend geklärt. Auch die Brandursache sei noch unklar, sagt Stefan Möwald von der Polizeidirektion Ost.
Bei Bränden mit Toten ermittelt unsere Mordkommission. Die ist also hier jetzt auch vor Ort. Kriminaltechniker sind dabei, Spuren zu sichern. Wir haben bislang also noch keine Hinweise auf Fremdverschulden. Aber wie gesagt, die Tatortarbeit hat gerade begonnen und die müssen wir dann noch abwarten.
Der Treppenaufgang, in dem die Wohnung ausbrannte, bleibt vorerst unbewohnbar. Für betroffene Mieter will der Eigentümer, die städtische Wohnungswirtschaft Frankfurt-Oder, bis auf weiteres möblierte Ersatzwohnungen bereitstellen.
Soweit Robert Schwass aus Frankfurt-Oder. Konzerte, Poetry Slams, Quizabende. Das Programm im Haus der Offiziere in Brandenburg an der Havel wirkt wie das eines ganz normalen Jugendclubs. Der AfD allerdings ist das, was dort angeboten wird, zu politisch, vor allem zu links, wie sie sagt. Deshalb will die AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung dem Haus die bisherige Finanzierung von 240.000 Euro im Jahr streichen. Unsere Reporterin Amelie Ernst dazu.
Schließen müsse das Haus der Offiziere nicht gleich, sagt Axel Bröseke, der Fraktionschef der AfD in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung. Aber die institutionelle Förderung durch die Stadt, die müsse gestrichen werden. Stattdessen solle das HDO künftig nur noch für einzelne Projekte Fördergeld beantragen können.
Geht langsam einfach auch in eine Richtung, die wir nicht mehr gutheißen können. Wenn dort eben den Klimaklebern dort ein Raum geboten wird, um sich dort zu Straftaten zu verabreden. Wenn ich in der Stadt Aufkleber sehe von einer Jukufa, die diese Hammerbande huldigen. Oder dort eben die Antifa glorifiziert wird. Und jeder kennt die Berichte, wo da beim G20-Gipfel von Hausdächern Gehwegplatten auf Polizisten geworfen werden, können ja nicht auf der einen Seite den richtigen Kampf gegen Rechtsextremismus führen und auf der anderen Seite bei Linksextremismus gucken wir weg und unterstützen dann das noch mit Steuergeldern. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig.
Ja, das Haus der Offiziere sei ein offener Ort, an dem sich verschiedene Gruppen treffen könnten, zum queeren Stammtisch, um gemeinsam Musik zu machen und auch die letzte Generation sei schon mal da gewesen, aber nicht um Straftaten vorzubereiten, sagt Hadi HDO-Geschäftsführer Andreas Walz. Und auch die Behauptungen der AfD zu Linksextremismus und G20-Straftaten seien falsch.
Nein, das ist natürlich überhaupt nicht so. Wir sind ein offener Raum für verschiedene Gruppen und sehen natürlich auch Jugendliche in der letzten Generation, die tatsächlich einmal hier geschaut haben, ob sie eine Gruppe aufbauen können in Brandenburg, also eine Informationsveranstaltung gemacht haben, wo auch Vertreter der AfD übrigens anwesend waren und die mit der letzten Generation in die Diskussion gegangen sind. Die wissen also sehr genau, dass hier keine Aktivitäten geplant worden sind.
Die AfD ist mittlerweile die zweitstärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Brandenburg-Havel. Ihr gehe es schlicht darum, denen, die nicht ihrer politischen Linie folgten, das Geld zu entziehen, meint Linken-Politiker René Kretschmar.
Genau das stellt die kulturelle Vielfalt in der Stadt Brandenburg dar und da haben wir nicht so viele Anbieter. Aus meiner Sicht ist dieser Antrag eben unehrlich der AfD. Die AfD stört sich daran, an dieser Vielfalt, an diesem breiten Spektrum. Das stört sie, dass da eben auch Sachen kommen, die gegen die AfD inhaltlich gerichtet sind und genau deswegen wollen sie ihnen den Geldhahn abdrehen.
Parallel zur Sitzung der Stadtverordneten wollen die Unterstützer des HDO am Nachmittag gegen den AfD-Antrag demonstrieren.
Soweit Amelie Ernst aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik. Am Nachmittag hat dann die Stadtverordnetenversammlung von Brandenburg an der Havel den AfD-Antrag mehrheitlich durchfallen lassen. Die Finanzierung des Jugendclubs bleibt also erstmal unverändert. Das Arbeitgeberdemonstrieren kommt nicht so oft vor, doch heute ging es in Berlin am Brandenburger Tor um einen Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik. Aufgerufen zum Wirtschaftswarntag hatte die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft eine Organisation des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Unser Reporter Markus Streim hat die Kundgebung besucht.
Das war keine normale Demo, eher die perfekte Inszenierung von Empörung. 3,5 Wochen vor der Bundestagswahl. Am Brandenburger Tor ein schrottreifer Container in Schwarz-Rot-Gold. Daneben ein abgegrenzter Bühnenbereich nur für akkreditierte Protestler. Ausgestattet mit vorgedruckten Parolen und Attrappen von überdimensionalen Alarmleuchten. Doch reden wollten die meisten hier nicht. Das überließen sie lieber den Profis auf der Bühne. Wie Arndt Kirchhoff, Unternehmer und Sprecher von Arbeitgeberverbänden. Er sieht Deutschland inmitten einer tiefen Wirtschafts- und Industriekrise.
Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land sind in akuter Gefahr. Die gescheiterte Ampel hat zu viele falsche wirtschafts- und sozialpolitische Entscheidungen getroffen. Sie sagt ja selbst, sie ist falsch abgebogen.
Applaus von mehreren hundert Teilnehmern, die Deutschland nach zwei wirtschaftlichen Minusjahren in Folge am Rande des Abgrunds sehen. Für einige Unions- und FDP-Politiker eine willkommene Protestkulisse. Mal eben aus dem Bundestag herübergekommen, geben sie bereitwillig Interviews. Aber unter den Zuschauern auch Vertreter von mittelständischen und Familienunternehmen mit ganz eigenen Ideen.
Stromsteuer senken, Wohlstand für alle und nicht grüne Armut. Ort für alle.
Wenn sie hier wirklich die Steuern mal dramatisch senken würden, dann würde hier so ein Boom und so ein Ruck durchs Land gehen.
Weniger bürokratische Pflichten. Alles, was dazu führt, dass wir Zeit verbringen mit Dingen, die nicht zum Wachstum führen.
Klare Vorgaben, ne? Nicht heute so und morgen wieder eine Rolle rückwärts.
Die rund 140 Verbände, die diesen Wirtschaftswarntag unterstützen, haben sich auf Forderungen nach Bürokratieabbau, Steuer- und Energiepreissenkung sowie Reformen am Arbeitsmarkt geeinigt. Dirk-Jan Durer, Präsident des Außenhandelsverbandes GDA, fordert eine echte Wirtschaftswende.
Um zu funktionieren, brauchen wir Sicherheit und wir brauchen Freiheit. Wir brauchen Rechtssicherheit und wir brauchen auch Bewegungsfreiheit. Eine funktionierende Infrastruktur, Autobahnen, Wasserstraßen, Schienenstränge. Natürlich brauchen wir auch die digitalen Märkte und Geschäftsmodelle. Deutschland muss schneller, besser, moderner, digitaler werden.
Und das geht, so sehen es die Redner und Statisten am Brandenburger Tor, wohl nur mit einem Wechsel von Politik und Politikern. Eine Abgrenzung nach ganz rechts hatte man gleich zu Beginn der Veranstaltung klargestellt.
Markus Schreim war das vom sogenannten Wirtschaftswarntag.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Helfen? Unerwünscht. Vor kurzem mussten viele Ehrenamtliche das Gelände rund um den Bahnhof Zoo in Berlin verlassen, auf Anweisung des Bezirksamtes Charlottenburg. Das sorgt für Unmut, so bei Manuela Liss. Seit 6 Jahren kümmert sich die Belitzerin um Obdachlose und verarmte Rentner. Nach der Arbeit in Teltow sammelt sie Lebensmittel und andere Spenden von Discountern ein, um sie zu verteilen. Alles auf eigene Kosten.
Die Leute sind so dankbar. Und wenn man jemanden gerade im Winter warme Kleidung oder einen Schlafsack übergeben kann, ein heißes Essen, heißes Getränk, das tut auch mit einem selber was.
Seit 2 Wochen aber nun baut Manuela Liss ihre Tische am Berliner Ostbahnhof auf. Hier gibt sie warmen, deftigen Eintopf und heiße Getränke an die Menschen aus. Dass sie und andere ehrenamtliche Helfende ihren Stammplatz am Bahnhof Zoo verlassen mussten, kann die Helferin mit Herz nicht verstehen.
Ich finde das langfristig furchtbar, weil der Zoo ist ein traditioneller Ort. Am Zoo sind einfach 3-mal so viele obdachlose Menschen, 600 bis 700 obdachlose Menschen, die jetzt woanders hinzubringen, ist ja eigentlich nur eine Verschiebung des eigentlichen Problems.
Aber gerade die vielen obdachlosen Menschen an einem Ort seien der Grund für die Anweisung des Bezirksamtes. Denn am Bahnhof Zoo soll die Situation im Dezember zu unübersichtlich geworden und auch eskaliert sein, meint Bezirksstadtrat Oliver Schuhoffnegger.
Wir müssen einfach darauf achten, dass dort nicht das vollendete Chaos ausbricht. Und wir hatten teilweise so viele verschiedene helfende Personen, dass über 2000 obdachlose Menschen sich dort an einem Tag versammelt haben. Und das hat die ganze Struktur auch der Stadtmission, die dort ja eigentlich die organisierte Hilfestellung leistet, völlig gesprengt.
Es ist gut, dass geholfen wird, sagt die Chefin der Stadtmission Sünje Hansen. Aber gerade vor Festtagen seien es meist einfach zu viele Helfer auf einmal.
Mal geben Menschen was aus dem Auto aus, mal stellen sie sich hier hin mit dem Tisch, mal verteilen sie nur was an die Gäste so. Und dann wird es sehr eng in dieser doch kleinen Straße. Mehr Menschen führt auch zu mehr Gewaltpotenzial. Das ist immer so. Je mehr Menschen zusammenkommen, desto höher ist das Potenzial dafür, dass Aggressionen entstehen oder dass der Verteilungskampf schwierig wird untereinander.
Die ehrenamtliche Helferin Manuela Liss sieht das Problem. Dennoch.
Stress gibt es am Zoo nur, weil der Bedarf zu groß ist. Und dann gibt es ein Gedränge, weil jeder will noch was abbekommen. Ist schwer zu handeln, aber auch verständlich.
Von den hilfsbedürftigen Menschen, die zum Bahnhof Zoo kommen, wollte sich keiner uns gegenüber äußern. Der Bezirk jedenfalls möchte hier, laut Bezirksstadtrat Oliver Schuhoffenegger, künftig zu große Menschenansammlungen vermeiden.
Deswegen wollen wir einen runden Tisch machen, wo wir sagen, es müssen doch nicht alle am selben Platz helfen. Wir haben ja auch noch andere Orte, wo Obdachlose sind und wir wollen das ein bisschen dezentralisieren.
Und besser koordinieren, denn Hilfe wird ja dringend benötigt. Mitte Februar soll der runde Tisch stattfinden. Auch für Manuela Liss wäre das ein Angebot, mit allen ins Gespräch zu kommen und vielleicht am Ende doch wieder am Zoo stehen zu dürfen, um die Menschen, die sie dort seit 6 Jahren kennt, wieder unterstützen zu können.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.